Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt, heute das Gespräch mit dem Martin Sutter, der gerade zusammen mit dem Benjamin von Stuckrad-Barre ein neues Buch rausgeht unter dem Titel «Alle sind so ernst geworden». Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard.
Grosse Freude, wieder mal eine Sendung mit dem Martin Sutter, am Schweizer Autor, der am meisten im deutschsprachigen Raum verkauft. Bestseller über Bestseller, immer Platz 1. Und jetzt also ein ganz spezielles Buch. Alle sind so ernst geworden. Mit dem Stucki, mit dem Benjamin von Stuckrad-Barre, wo sie sich gesprächshalber getroffen haben. Und die Gespräche sind in dem Buch drin. Darüber werden wir reden. Aber zuerst natürlich meine Frage. Martin, wer bist du?
Ja, das ist eigentlich das Thema von allem, was ich mache. Wer bin ich und wer könnte ich noch sein? Alle meine Helden haben das im Hintergrund. Wer ist er und wer könnte er sein? Schein und Sein ist mein Thema. Also ich bin der, was ich fragt, was du mich fragst, wer bin ich?
Genau, und das machen wir alle, aber ich hätte noch gerne eine Antwort.
Das ist doch eine.
Das ist noch keine. Also gut, der Titel vom Buch, gehen wir mal dorthin. Ja. Alle sind so ernst geworden. Du auch?
Ja, nicht ganz. Also wenn man ein bisschen liest im Buch, merkt man, dass ich nicht ganz ernst geworden bin. Es gibt ja verschiedene Arten, um über ernste oder über lustige Themen zu reden. Die einen tun gerne unernst über ernst zu reden und ernst zu reden und umgekehrt. Und ich tendiere dazu, über alles ein bisschen unernst zu reden.
Gut, also es kommt natürlich jetzt in der Corona-Zeit raus und bezieht sich, obwohl man im Buch kaum über das redet, auf das. Es erinnert ein bisschen an Mani Matta. Warum seid ihr so traurig? Und jetzt die Frage natürlich, was beschäftigt dich zurzeit am meisten, Martin? Corona, die Welt, die eigene private Situation?
Ja, das kann man fast nicht gewichten. Die eigene private Situation ist einem natürlich am nächsten. Also beschäftigt die mich am permanentesten, aber natürlich ist es eine Reihe von Apokalypsen, wo seit ich mich erinnern kann, sich ablösen. Darum bezieht sich
immer Apokalypse. Ja, oder wir sind doch die glücklichste Generation. Wir haben doch bis jetzt so gut gehabt. Kein Krieg, kein Hunger, keine Armut. Und jetzt trifft uns endlich mal etwas. Aber du hörst es so, wie wenn du schon immer getroffen worden wärst.
Ja, nicht unbedingt getroffen. Man hat es einfach erlebt. Und das Buch ist ja etwas, wo nebendran läuft, auch in diesen schwierigen Situationen reden die Leute immer noch miteinander und reden halt miteinander, ob sie jetzt heute mögen oder nicht so, ob sie was für Badhosen sie anhaben, wie es ist, wenn man sich in der Badhose kennenlernt, oder was man, wie man mit Glitter und Flitter kann pubertäre Krisen heilen oder nicht heilen.
Genau, aber die meisten schreiben dann nicht ein Buch, wo genau die Diskussionen, wo du da jetzt erwähnst, abgedruckt sind. Ja, ihr habt euch in der Badhose getroffen, du und der Stucki, der Stuckrat Barre, in einem Luxushotel an der Ostsee. Es klingt fast wie eine Szene aus einem Lorio-Sketch. Und passt eigentlich nicht zu dir, zu dem stilvollen Martin Sutter, der sogar daheim, wenn er am Computer sitzt, einen Anzug hat und eine Krawatte.
Ja, ja, aber das ist ja auch... Das Interessante an Leuten, dass sie manchmal nicht ganz ihrem Klischee entsprechen. Ja, das ist eine komische Situation. Aber es wäre auch eine komische Situation gewesen, wenn man sich das erste Mal trifft an einem Strand und ich Anzug und Krawatte anhat und alle anderen Badhosen.
Genau, aber... Die Frage ist eben, ihr habt euch getroffen. Man weiss, der Stuckrat Barre, der hat so ein bisschen Affinität zu älteren Herren. Er ist ein riesen Fan von Udo Lindenberg seit Jahrzehnten. Hat im Panikherz und an anderen Orten ausführlich darüber geschrieben. Oder der Helmut Dietl, der sehr erfolgreiche, begabte deutsche Regisseur, der leider verstorben ist. Und du ähnliche Affinität zu jüngeren Leuten, wo du dann zusammen etwas machst. Eben jetzt der Stucki und auch noch natürlich der Stefan Eicher, und da haben sich zwei auf die Art und Weise getroffen und genau mit einem Gegenüber, der zu ihnen richtig passt.
Ja, das finde ich schon. Es ist ja interessant, oder die Leute, die anders sind, als man selber ist, sind ja interessant als die gleich sind. Und anders sein beinhaltet halt oft auch das Alter. Anders alt.
Aber irgendwie wirkst du jetzt auch, wenn du dir zuhörst, eher introvertiert, zurückhaltend. Aber vielleicht ist das ein falscher Eindruck. Vielleicht willst du den verbreiten, weil ich habe das Gefühl, in deinem Herzen bist du eigentlich, wie der Stuckrat Barre, eigentlich eine Rampensau. Und gehst gern führen. Und eben gehst führen, beispielsweise eben mit dem Stefan Eicher in Konzert und in deinen Lesereisen etc. Das ist eigentlich das, was du wirklich machen willst und dich nicht so ganz richtig getraust. Ist das ein falscher Eindruck?
Ja, nicht ganz falsch. Es ist beides wahr. Also ich bin sehr zurückgezogen, weil Bücher schreiben kann man nicht auf der Rampe. Ich wechsle das ab, und wenn man ein Buch schreibt, das ist immer eine Arbeit von etwa einem Jahr bei mir. Und dann bin ich natürlich gerne mal wieder zu an der Rampe. Das ist eigentlich gar kein Widerspruch, oder?
Aber eben, du bist ein stilvoller Mensch, willst dich so anziehen, brauchst, glaube ich, seit Jahrzehnten tonnenweise von Haargel.
Nein, ich brauche nie Haargel. Es ist eine Brillantine. Das ist etwas ganz anderes.
Ja. Oh, okay. Und du sagst, Männer in Schale sehen einfach gut aus, aber der Stil hat sich gewandelt seit den 80er Jahren, sogar bei den Grossbanken, Krawatten nicht mehr zwang und so. Aber Martin Sutter, der bleibt auf dem Stil. Und das wirkt irgendwie ein bisschen konventionell, ein bisschen antiquiert, aber das machst du ganz bewusst. Ist das richtig?
Ja, ich kann schon als Bub habe ich gerne Krawatten angehabt. Ich finde, es gibt eigentlich nichts spiessiger als ein Casual Friday. Oder sagen, jetzt sind wir ganz cool, jetzt ziehen wir keine Krawatten mehr an. Also, der Verzicht auf Krawatten finde ich etwas vom Spiessigsten.
Ehrlich? Ich habe die Jahrzehnte keine mehr angezogen. Ja, bin ich der Spiesser?
Nein, aber du hast es ja nicht... ich habe es bei dir nie als Ausdruck von deiner Unkonventionalität empfunden. Du hast einfach nicht so gerne Krawatten. Und ich habe gerne eine, ja. Ich bin nicht einer, der sagt, jetzt leck mir, der ist jetzt unsympathisch, der hat keine Krawatten oder so. Für mich kann man anziehen, was man will. Und ich erwarte auch, dass andere Leute das auch akzeptieren. Es ist kein Ausdruck von Konventionalität bei mir. Ich finde es einfach Ich fühle mich einfach wohl in einer Schale und in Grammar.
Wenn dir der Hals abgewürgt wird. Also, aber du, eben als Figur trittst immer so auf und eben versuchst ein bisschen herauszufinden, zusammen, gemeinsam, wer du bist. Kann man noch sagen, du bist einer, der gerne den Luxus hat. Und du gehst ja auch in Luxushotel, hast ja ein Stückchen in so einem Luxushotel getroffen und liebst eigentlich den Teil vom Leben sehr stark und gibst damit auch viel Geld aus, weil du auch verdienst natürlich massiv, dass das etwas ist, wo du sagst, das gönne ich mir.
Ja, das ist ja eigentlich schon immer etwas gewesen. Etwas anderes, was ich sehr spiessig finde, ist Schnäppchen, oder? Ich finde, sobald etwas weniger kostet, als es wert ist, muss man wissen, dann ist jemand zu kurz gekommen, dann hat jemand zu wenig Geld bekommen, dann ist jemand ausgebeutet worden. Darum finde ich Schnäppchenjäger oder der unsägliche Leiter von einem Schweizer kreierten Slogan «Geiz ist geil», das finde ich widerlich. Oder? Und genau. Natürlich soll man...
Grossen Erfolg sein, das sagst du als ehemaliger Werber, oder? Sagst du das?
Ja, ja.
Und das eben ein Schweizer Werber, der von Matt, der das gemacht hat in Deutschland für Mediamarkt und damit riesig viel Erfolg hast. Hast gesagt, das kann für andere gelten. Ich mache es anders. Für mich soll eine Flasche Champagner so und so viel kosten und etwas Billiges nehme ich gar nicht.
Ja, ja, oder? Und ich meine, die verfötzelten Jeans, die sollen auch, für zu wenig Lohn von Leuten gemacht in Asien, die verfötzelte Jeans haben, nicht weil es cool ist, sondern weil sie sich keine unverfötzelten können leisten.
Wir reden hier mit Martin Sutter. Der zweite Song kommt von Stefan Eicher und du hast den Text geschrieben. Das ist einer von seinen grössten Hits geworden.
Das ist der erste Song, den wir zusammen gemacht haben. Ja.
Eben. Und die Frage ist, redest du da auch ein bisschen von dir in diesem Song?
Ja, also das Unbestimmte. Ich habe mal einen geschrieben, nicht für den Stefan, viel früher, wo geheißen hat, ich habe ein ungenaues Heimweh. Und das ist schon etwas, was mir nicht unbekannt ist. Man hat ein bisschen Heimweh, man weiss aber nicht genau nach was. Und das ist eigentlich eine Weiterführung von diesem Thema.
Über das müssen wir reden, werden wir reden. Das sagt einer, der viele, viele Jahre eben weit weg von daheim gelebt hat. Und hört uns den Titel an, den spielen wir bei Radio 1 in unserer Playlist. Ein grossartiger Song. Ich weiss nicht, was es ist. Ist der Martin Sutter und etwas verbindet uns ganz speziell. Martin, wir haben eigentlich den gleichen Ort gewählt. Panacacella, Lago Atitlan, am Anfang der 70er Jahre bin ich da gewesen, habe recherchiert für meine Dissertation. Du bist dann dort angegangen, hast sogar gewohnt. Ich bin also vor dir in Panacacella gewesen. Aber du bist vor mir in Ibiza gewesen, hast vor Jahren dort eine wunderbare Villa gebaut, besser gesagt deine Frau Margret, die das entworfen hat. Und hast dich dort so der mediterranen Tätigkeiten, wie wir sie vor Jahrtausenden schon gekannt haben, gewidmet, nicht nur geschrieben, sondern hast Wein angebaut, Olivenöl gehabt, hast Fisch gehabt, etc. und bist jetzt in Marrakesch. Also viele, viele Jahre eben an Orten, die weit weg sind von der Schweiz. Nicht ganz zufällig, Martin.
Nein, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Zum Beispiel genau mit dieser Frage, wer bin ich? Und ich habe ziemlich bald in meinem Leben herausgefunden, ich bin eben nicht nur eine Person und ich glaube, niemand ist das. Und man hat eben ganz verschiedene Sachen. Da bin ich halt einmal ein Weinbauer und ein Ölbauer und dann bin ich wieder ein Schriftsteller und dann bin ich wieder... Früher war ich ein Skifahrer und so weiter. Also die Frage ist eine, die einen beschäftigt. Und dass ich von der Schweiz weg bin und Margret, meine Frau, auch sich dazu hat überreden lassen, das zu machen, hat damit zu tun, dass ich dann endlich den Beruf hatte, den ich immer wollte haben, nämlich Schriftsteller. Und den kann man überall ausüben. Und es war eigentlich nicht, weil ich die Schweiz nicht mehr mögen, sondern weil man das kann. Die Schweizer sind sowieso ein Volk, wo gerne mal abhauen. Und ich habe lange in Basel gelebt. Wenn ich in Basel eingenickt bin im Tram, bin ich in Frankreich oder in Deutschland verwacht. Oder? Das ist etwas wo man einfach hat.
Aber da bist ja vor allem Ausländer gsi und offenbar hast du dich wohlgefühlt. Vor allem die latinische Mentalität hat dich angezogen, eben so Guatemala wie Ibiza, wo man ja spricht, vorwiegend Spanien. Aber jetzt bist du in Marrakesch, in einem arabischen Umfeld. Was suchst du dort und was hast du dort gefunden?
Wir haben das Haus verkauft in Ibiza und zwar ziemlich spontan.
Was heisst spontan? Kannst du mir erzählen? Ja, die Geschichte, die ich gehört habe, erzähl du sie. Du kennst sie besser als ich.
Ja, wir haben... unsere Tochter ist ja dann... Die ist in Guatemala in die Schule gegangen und dann in Ibiza, in eine internationale Schule. Und dann ist so eine Zeit gekommen, wo man sich entscheiden musste. Muss einmal ein bisschen sesshaft bleiben, in welche Schule gehst. Sie ist in eine englische Schule gegangen. Das englische Bildungssystem habe ich auch eine Zeit lang mitgemacht. Ich habe auch A-Levels und O-Levels gemacht.
Beschreibst du in diesem Buch, und das ist dann in der Schweiz nicht als richtige Matur anerkannt worden, und man hat dich nicht so richtig studieren lassen. Habe ich jetzt erstmal erfahren. Erfahre überhaupt viel in diesem Buch, wo du in all deinen vielen Romanen uns vorenthalten hast?
Ja, ich weiss auch nicht, wenn man so ins Schnören kommt, dann wird man indiskret über sich selber sogar. Ja.
Eben, aber ja gut, also nur Klammern, eben, dass du dort plötzlich gemerkt hast, du kannst keine richtige Matur vorweisen und bist, glaube ich, noch kurz nach Hamburg gegangen, hat dann auch nicht recht stattgefunden. Also der Weg ins akademische Leben hinein war dann dort verschlossen gewesen. Im Nachhinein hast du das auch irgendwann mal bedauert?
Nein, ich habe nicht darunter gelitten. Ich bin dann in Basel an der Uni gsi. Dort haben sie zwar die Matur nicht anerkannt, haben aber gesagt, ich könne mal ein Jahr als Hörer kommen und dann machen sie eine Prüfung mit mir und schauen dann, ob ich darf als richtiger Student kommen. Aber mir hat das schon so lange, wie ich wollte Germanistik studieren und bin dann in ein Seminar gegangen, in ein Brecht-Seminar und dort habe ich mich mit Ball und Trommel in der Nacht befassen und habe sehr schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nicht passt. Also,
hast du gefunden, der kommt nicht, das spricht dich nicht an, was ein Brecht geschrieben hat?
Nein, das eigentlich schon. Es spricht mich nicht an, was der Professor darüber erzählt.
Aha, gut.
Das ist das Mühsame. Ich glaube sowieso.
Aber sind wir ein bisschen weggekommen von dem Ganzen. Das Haus haben wir verkauft, irgendwie, glaube ich, eben relativ knallfalsch. Der Ablöseprozess hat nicht richtig stattgefunden. Warum?
Ja, weil es ist natürlich ein wunderbares Haus. Es ist das Meisterwerk von meiner Frau.
Es sind mehrere Häuser, muss man sagen, und viel Land ringsum. Grossartig, ja. Wirklich grossartig, bewundernswert. Sehr viel Herzblut, neben sehr viel Geld ist dort drin gesteckt worden, während all den Jahren, die dort gelebt haben.
Ja, schon. Ja. Und es ist,
und dann haben sie es losgelassen.
Ja, ich hans glaube in der Familie bei der gsi, was am schnellsten losgelassen hat. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie. Ich habe mich relativ schnell entscheiden für etwas und dann irgendwie ist es für mich abgehackt. Aber für meine Familie ist es schwieriger gewesen. Die Anna, die dem immer noch nachtrauert, Margrit auch ein. Und dann sind wir eigentlich noch in der Schockstarre das erste Mal im Leben auf Marrakesch gegangen. Und dort sind wir an ein Haus hingelaufen und innerhalb von einer Woche haben wir es gekauft.
Und fühlt ihr euch dort wohl?
Ja, ja, wir können leider nur jetzt dort nicht hingehen, weil wir sind jetzt das im Februar nicht da gewesen.
Ibiza spielt immer noch eine Rolle. Ich meine, auch dein letzter Roman, nachdem wir weggegangen sind, spielt er in Ibiza, Almen und der Koi. Und da auch im neuen Buch, Rede über Ibiza, auch der Stucki hat da eine Beziehung zu Ibiza. So wie ich es gehört habe, habt ihr euch noch nicht richtig überlegt, das Haus zu verkaufen. Dann ist ein Interessent gekommen, dann habt ihr einen wahnsinnigen Preis genannt und die haben gesagt, jawohl, wir nehmen es zu dem wahnsinnigen Preis und dann habt ihr nicht mehr können Nein sagen. Stimmt das?
Ja, es ist jetzt ein bisschen pointiert, aber ich kann ja gerne pointen. Also ich tue dir die Version gerne so. Ja, ja, es hat ein bisschen hat's damit zu tun. Es ist, wir sind dann plötzlich nur noch selten dort gewesen. Und das ist, wie du sagst, ein grosses Haus, ein grosses Grundstück, dort hat es Landwirtschaft. Das heisst, das hat man nicht können alleine machen. Also da haben drei Leute oder vier Leute, zwar nicht Fulltime, aber doch viel geschafft. Und wir sind dann, wo wir auf Zürich gezügelt sind, wieder zurück, sind wir nur noch selten, vielleicht im Jahr drei Wochen auf Ibiza. Und dann hat man gemerkt, da müsste ich noch mal in eine ganz andere finanzielle Liga kommen, um das können einfach so nebenbei laufen zu lassen. Und dann hat man mal gesagt, ja, komm, verkaufen Sie. Und dann ist wirklich ein Zufall gewesen, hat jemand uns gefragt, ob wir nicht ein tolles Haus kennen. Dann haben wir gesagt, doch, wir kennen eins. Und schon ist es weg gewesen.
Ich rede mit Martin Sutter, hat das Buch geschrieben mit dem Benjamin von Stucker-Parre. Über das reden wir jetzt ein bisschen intensiver. Alle sind so ernst geworden. Nächster Titel, Eric Clapton. Unsere Generation, nein, meine Generation, I'll Be Seeing You. Hat er dich auch begleitet über die letzten Jahrzehnte?
Das hat er, ja. Und das Lied, das er singt, das finde ich ein wunderschönes Lied. Ist es ein Liebes- und Abschiedslied aus dem Zweiten Weltkrieg, wo ich viel schöner finde als Lili Marleen, wo auf der anderen Seite von der Front, oder glaube auf beiden Seiten von der Front auch
am Schluss Abschiedslied ist gesungen wurde. Ja.
Aber ich finde, und der Eric Clapton macht da so eine schöne Version von dem Song. Und ich bin gerade vor ein paar Tagen habe ich den mal auf Berndeutsch übersetzt für den Stefan. Jetzt muss ihn noch überzeugen, dass er es auch singt.
Ich bin gespannt drauf. Also, hören wir doch die Originalversion noch I'll Be Seeing You von Eric Clapton.
That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, children's carousel, the chestnut tree, wish you well.
Ich rede mit dem Martin Sutter und er kriegt mit dem Stucker ein paar verschiedenste Sachen, unter anderem über Drogen. Beide haben damit Erfahrungen. Er praktisch, und zwar extensiv, wie er vor allem in seinem Buch Panikherz beschrieben hat. Du mehr theoretisch, du hast geschrieben in deinem zweiten Roman «Die dunkle Seite des Mondes» über Pilzli und hast überall gesagt, ich habe kein Pilzli genommen und hast sogar in diesem Buch jetzt gesagt, ja, dass ich kein LSD genommen habe, ist eine Schwachstelle in meiner Biografie. Meinst du das ernst oder ist das so ein Schnack gewesen, Martin?
Das ist doch ein Schnack gewesen, weil natürlich, wenn man so miteinander redet und gut gelohnt ist, dann sagt man halt so Sachen. Ja, viele Leute haben gesagt, ja, wie kannst denn du das schreiben? Sogar der Albert Hoffmann hat mich eingeladen.
Das ist der Vater von LSD.
Ja,
also
ja.
Der konnte checken, ob das einigermaßen wirklich den Empfindungen und Erfahrungen entspricht, die Leute haben mit LSD. Und der hat das so gut gefunden, dass er dich eingeladen hat, dass auch das beschreibst im Buch.
Ja, ja. Meine Frau und ich haben uns angefreundet mit dem Ehepaar Hoffmann, wo dann schon, er ist dann schon fast 100 gewesen. Und seine Frau vielleicht 2 Jahre jünger und ja, das ist eine gute, leider kurze Beziehung ist das geworden. Mhm.
Aber du hast offenbar doch eine Affinität zu Drogen, wenn eben nur rein theoretisch. Beschreibst, hättest du mal 2, 3 Züge an einem Joint genommen in Afrika, beim Fela Kuti, beim grossen nigerianischen Musiker. Und sagst dann heim gewesen, das klingt fast so wie der Bill Clinton, der gesagt hat, ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. Irgendwie nicht ganz so.
Also so habe ich es nicht, so habe ich es glaube nicht gesagt. Ich habe natürlich eine Zeit gehabt, wo ich nicht nur einfach 2 Züge genommen habe und sie natürlich inhaliert habe. Ich habe das, was der Fela Kuti, er hat ja dafür gekämpft, dass das legalisiert wird. Und er hat es NNG genannt, Natural Nigerian Grass. Und, und das ist wirklich ein Teufelszeug. Also da hat man wirklich...
So stark?
Das ist wahnsinnig, ja. Das, und dort habe ich auch wirklich, nachher im Hotel, habe ich weiter von so einem Joint, den er mir mitgegeben hat, ein paar Zeug genommen und nachher im Badzimmer in den Spiegel geschaut und dort sind alle Leute, die ich kennt habe, sind auftaucht und haben mit mir geredet.
Das ist das lässig gewesen?
Nein, das war ein bisschen unheimlich gewesen, weil vor allem, wenn ich geredet habe, hat er im Spiegel den Mund nicht bewegt. Wenn ich nicht geredet habe, hat er geredet. Also es ist wirklich ein richtiger Dialog.
Aber viele Künstler holen doch ihre Inspirationen genau aus solchen Erlebnissen. Hast du nicht gesagt, ich muss das noch mehr erleben, dann kann ich noch viel mehr in meine Bücher bringen?
Also es ist eben sehr schwierig, in der Kunst sich mit irgendwelchen Drogen stimulieren oder inspirieren. Es ist schon schwierig, ein Bierli zum Schreiben, das geht ja ganz gut, aber du weißt vielleicht selber auch, ein Bierli ist etwas, was einem zum Nächsten animiert. Und zwei geht auch noch, aber das dritte, man könnte vielleicht auch noch schreiben, aber dann ist es nicht mehr so wichtig, das Schreiben.
Es gibt ja Suchtmenschen und solche, die nicht so Suchtmenschen sind. Bist also du kein Suchtmensch oder ein verhinderter Suchtmensch? Wie du beschreibst ja, du hast dich informiert bei anderen Leuten, die da Erfahrungen haben, unter anderem sagst du auch deine Frau, die Margrit, hat dir von solchen Sachen erzählt und hast du dich einfach dann im Gegensatz eben zu anderen oder zu ihr einfach nicht getraut?
Ja, also ich bin vielleicht schon ein bisschen ängstlicher, also ich bin nie das Ganze so weit gegangen, dass ich überhaupt ganz Kontrolle verloren habe, oder sehr selten. Also das ist irgendwie, ich weiss nicht, ist es Vorsicht oder Ängstlichkeit. Ich wäre eigentlich ein idealer Suchtmensch und weil ich das weiss, mache ich ein bisschen einen Bogen darum.
Also du beschreibst ja auch, dass du Werber bist in den 80er Jahren, das wissen wir, in Zürich. Und der Stuck Rapare sagt zu Recht, aber dort die Werber in den Toiletten, in der Krone, alle anderen Orten, die haben dich überall gekokst und haben die Linie genommen. Und du sagst so, ja, ich habe von dem fast nichts mitbekommen. Hast du es nicht wollen mitbekommen oder hast du es wirklich einfach nicht wollen gesehen?
Nein, also ich bin ja vor allem zu Basel. Werber gsi. Ich bin auch nachher mit der Zeit habe ich
Basel ist anders.
Bändelt.
Provinz oder was? Ja, Kokainprovinz genau. Oder was?
Ja, also es stimmt wirklich. Ich habe es wirklich nicht nicht so gut mitbekommen. Ich habe es dann schon angefangen zu merken. Ich habe in meinem Bekanntenkreis hat es eigentlich wenig Koks gegeben. Das sind eigentlich dann Junkies gewesen und Fixer. Das ist nachher schwieriger, mit denen irgendwie ein vernünftiges Gespräch führen oder so. Mhm. Die Kokser sind einfach. Die Kokser haben dann schon daran erkannt, dass sie einen ganzen Haufen erzählt haben, wo wahnsinnig uninteressant war. Oder? Das ist auch wie wenn du in einer Party bist und einmal keinen Alkohol trinkst, dann merkst du plötzlich, wie langweilig das wird. Oder?
Dann hast du aber einen guten gehabt. Mit dem Stuttgart-Barre, weil der hat so viel reingelassen, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Unter anderem in Zürich, wo er einen grossen Teil auch von seiner Drogenzeit erlebt hat und eben beschrieben hat, dass er im Buch Panik hat. Du hast auch gesagt, du hast irgendwie eine Distanz gehabt zu Kokain, weil du erlebt hast in Guatemala, was da für Unheil eigentlich angerichtet wird.
Also Kokain finde ich, Kokain nehmen, das ist jetzt vielleicht auch so spiessig wie Krawatte. Ich finde das überhaupt kein Gentleman-Delikt. Also das ist so eine Katastrophe, was die Drogen anrichten in den Ländern, wo es vertrieben wird oder und produziert wird. Wenn man das einmal ein bisschen mitbekommt, dann kann man das irgendwie nicht mehr gut finden.
Eben, dass man weiss, wenn man eben so eine Linie vor sich hat, was die für einen Weg, oder vermutet, was die für einen Weg gemacht haben und wie viele Leute da gelitten haben oder sogar ermordet worden sind, dann zuckt man vielleicht dahinter zurück.
Ja, das finde ich schon. Und das ist irgendwie, das wird immer verschwiegen. Auch wenn du in Mittelamerika bist und siehst, wie die Drogen, was die für einen Einfluss hat auf die ganze Gesellschaft, auf was da für Gemetzel gemacht werden. In Mexiko ist es noch krasser als in Guatemala, aber es sind kleine Unterschiede. Aber ja, also das finde ich jetzt, das hat mich jetzt immer abgeschreckt.
In diesem Buch eben redest du mit dem Stuttgart Barre. Er ist unglaublich eloquent, braucht wilde Formulierungen, du bist eher zurückhaltend. Hat dich das vielleicht sogar doch ein bisschen ermuntert, so über dein Leben zu reden, zu erzählen, Sachen, die du sonst nicht erzählt hast bis jetzt, zum Beispiel eben, dass du eine kriminelle Geschichte hast in Österreich, wo du jahrelang nicht mehr hast können in das Land gehen. Du als Krimi-Autor hast also echt persönliche Erfahrungen in diesem Bereich.
Ja gut, das ist nicht eine wahnsinnig schlimme Kriminelle. Ich hatte einfach ein Auto, ein Schweizer Auto. Ich habe ein Jahr lang in Wien gelebt. Und das Auto habe ich an einen Freund verliehen. Der hat irgendwann hin müssen. Und der ist schnell gefahren und aufgehalten worden. Und dann haben wir gesagt, hey, was ist denn das? Ein unverzolltes Auto. Und dann haben sie gewählt, dass ich das Auto verzolle. Und das Auto, das war ein alter Rover, den habe ich, glaube, für 4'000 Franken gekauft. Dann. Und die haben 8'000 Franken Zoll von mir. Dann habe ich es natürlich schnell in die Schweiz gefahren, dort parkiert, bin mit dem Zug zurückgekommen. Und dann war das ein Zollvergehen gewesen. Und die haben mich dann also bis betrieben über die 8'000 Franken. Und ich habe die einfach nicht zahlt und dann haben sie mir
wieso mal geschrieben. Nicht? Wieso nicht? Ja, ich meine, ja, wenn die Regeln so sind, Herr Sauter, als aufrechter Schweizer Bürger, dann muss man auch Bussen zahlen oder Kosten übernehmen, wo man nicht einsichtig ist.
Ja, ich meine, das gilt ja jetzt zum Beispiel für die Steuern. Das finde ich okay, aber das habe ich jetzt so eine blöde Regelung gefunden. Und vor allem, man kann doch nicht einen Zoll zahlen vom doppelten Wert vom Auto. Das habe ich einfach nicht akzeptiert. Und dann
gut, und dann wie viele Jahre können wir nach Österreich gehen?
Ich habe dann ein amtliches Schreiben bekommen, wo geheißen, ich sage jetzt auf der Fahndungsliste von der österreichischen Zoll. Und das nächste Mal, wenn ich die Grenze überquere, dann werde ich verhaftet. Und das habe ich natürlich nicht wollen. Und bin dann viele Jahre einfach nicht mehr auf Österreich gegangen. Und dann hatte ich habe ja immer wieder Zeiten gehabt, wo ich wie ich ja immer wollte Schriftsteller werden und nicht ein Fulltime-Werber, habe ich dann einmal abgewechselt und habe dann so als Freelancer, als freie Kreative geschafft und bin dann, dann hat mich mal der Hans Schmid, das ist der Chef und Besitzer von der GGK Wien, hat mich gefragt, ob ich ihm eine Kampagne machen kann. Da habe ich gesagt, nein, ich will eben nicht. Grant hat gesagt, ja, erkenne ich den Bundeskanzler gut und so. Ich soll einfach kommen.
Das ist Österreich.
Ich soll einfach kommen und wenn ich am Flughafen ein Problem kriege, dann soll ich ihm anrufen, dann können wir mich dort rausholen und dann habe ich es wieder.
Wahrscheinlich bin ich schon lange nicht mehr gesucht.
Ja, natürlich habe ich Biber.
Hast du ein bisschen Biber, wo du angekommen bist und so? Wo
ja, klar.
Deinen Pass angestreckt hast.
Ja, klar.
Also du hast dich ein bisschen als Krimineller gefühlt und hilft das, wenn du eben da über Kriminelle schreibst?
Ja, die richtig Kriminellen würden ja nicht bibern. Also das.
Ja, mal, vielleicht auch.
Ja.
Vielleicht würden sie sich ein bisschen kleben. Haben die nicht so hohe Freunde wie du?
Ja, vielleicht. Also es ist ja völlig, die haben das sicher längst vergessen oder es wäre auch sicher längst verjährt gewesen oder so. Aber es ist auch eine romantische Vorstellung. Man ist zwar jemand, der gerne in der Weltgeschichte umreist, ausser auf Österreich kann er nicht, weil dort ist er zur Fahndung ausgeschrieben.
Genau, also das ist jetzt in diesem Buch festgehalten. Wir reden über das Buch.
Ich war dann 22 übrigens, damit doch ein falscher Eindruck.
Aber immerhin volljährig, kann man sagen. Und damit auch natürlich auch haftfrei. Also, wir reden über das Buch. Alle sind so ernst geworden, machen zwischendurch Musik. Was hören wir als nächstes?
Ja, Para todo el año, das ist etwas für dich und mich. Es wird dir ja auffallen, dass meine Musikauswahl immer ein bisschen traurig ist heute und ich habe lieber traurige Lieder als lustige. Und das ist jetzt das, wo eigentlich meistens Tränen kommen. Ich schaue jetzt, ob ich das im Studio zurückhalten kann.
Lila, also Porto Lila Elenio von der Lila Downs.
Soñé que te engañaba con una paloma blanca. Me desperté cantando y vi que tú ya no estabas. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrá que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante y el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Quisiera, voy a morirme de amor.
Bei mir ist der Martin Sutter, hat das neue Buch rausgegeben, kommt jetzt gerade raus. Alle sind so ernst geworden, zusammen mit dem Benjamin von Stuckrad-Barre. Er hat sie verschiedene Gespräche geführt. Und es ist eine super PR-Aktion. Nicht nur Blurbs auf dem Umschlag, also lobende Texte vom Buch von Prominenten, sondern Videos. Riesen Job von der Diogenes PR-Abteilung. Promis, vor allem Deutsche, sagen da Tolles über das Buch von der Schweizer, eigentlich nur Hazel Brugger. Aber die ist auch gross in Deutschland, außerdem Caroline in Quebecus, Klaas Häufer-Umlauf, Katja Riemann, Sascha Loba und viele mehr aus dem Showbusiness, also so mehr aus der Fangruppe vom Stucki. Und das haben sie also grossartig gemacht. Und wie viele von denen, was meinst du, Martin, haben überhaupt das Buch gelesen?
Ja, wir haben denen immer ein paar Seiten geschickt. Das Buch gibt es ja gar noch nicht. Wir haben Fähne geschickt. Ja, es sind doch kleine Geschichten. Und ja, das ist toll. Der Stucki hat ein wahnsinniges Beziehungsnetz und hat das. Und er sagt immer, Promotion gehört für mich zum Werk. Einen neuen und tollen Aspekt gefunden. Ich werde das in Zukunft nur noch so machen.
Also aus unserer Generation...
Auf meiner Website, musst du auch schauen. Jetzt
gut, ich habe es gesehen. Also, aus unserer Generation ist auch noch, oder nur noch, der Thomas Gottschalk dort, hat aber den Titel falsch genannt, hat gesagt, alle sind so ernst genommen, nicht ernst geworden. Also der hat das Buch wirklich von vorne bis hinten gelesen.
Ja, er hat mich auch gar nicht erwähnt. Das ist ja ein wahnsinniger Tiefschlag für mich gewesen.
Aber eben, Promotion ist ja wichtig. Jetzt haben sie auf die Art und Weise müssen machen, so Corona-zeitmässig. Sonst machst du es ja mit Lesereisen. Und ihr habt ja Lesereisen bereits angekündigt. Im Herbst, ja. Wenn Corona soll vorbei sein. Wie muss man sich das vorstellen? Du und ein Stück auf der Bühne und leset vor, was ihr vorher geredet habt. Und dann vielleicht noch ein bisschen improvisieren. Also wie eine Leseprobe, erste Leseprobe vor einem Theaterstück, von der Truppe, von einem Theaterstück oder von einem Kinofilm?
Ja, so genau weiss ich es gar nicht. Wir werden wahrscheinlich einfach so Live-Gespräche machen, die nicht aufgeschrieben sind und hoffen, dass wir gute Läufe haben. Wir haben eine Lesung haben wir mal tatsächlich gemacht in Heiligendamm. Eine Outdoor-Lesung an einem kalten,
windigen... Das ist eben, wo das Hotel ist, wo ihr euch getroffen habt.
Und dort sind die Leute weit auseinander gesessen und wir haben tatsächlich vorgelesen, was noch schräg war. Aber
weil es ist überhaupt schräg. Und ich frage dich jetzt, so ein Buch einfach aus Gespräch zusammen zu machen, ist schon ein bisschen einfacher als eins richtig schreiben, oder?
Ja gut, man muss schon noch ein bisschen arbeiten dran. Aber
wieso ist es also photoshopped? Redigiert worden? Aufgemotzt worden? Gar nicht echt? Hallo, was höre ich da?
Nein, ja, natürlich haben wir es redigiert, wie man das macht und auch...
wie man das macht. Das wird doch so wiedergegeben, so witzig und so schlagfertig sind die beiden und so. Und jetzt höre ich, dass das Ganze eigentlich eben redigiert worden ist, dass sie das nachher dann irgendwie verfälscht haben oder aufgemacht haben.
Nein, das wäre ja ganz unprofessionell, wenn wir etwas rausgeben würden, das nicht redigiert ist. Es hat auch Silvia Zanavello eine gute Lektorin von Diogenes hat das mit uns gemacht und selbstverständlich alle Ams, ausser wenn es dann nur um die geht, haben wir rausgenommen und Wiederholungen und Stolperer und so, das hat man schon gemacht, aber natürlich ist es eine ganz andere Art etwas zu erzählen, wenn man es einfach redet, als wenn man es schreibt. Wenn ich ein Buch schreibe, dann tue ich jeden Satz dreimal umdrüllen und umformulieren und am Schluss streichen sogar noch ganz oder so. Das ist eine ganz andere Arbeit. Das ist eine viel spontanere, so ein Gesprächsbuch.
Eben, ihr habt etwas müssen machen, weil du bist zwar immer noch Bestsellerautor, immer noch Platz 1, Spiegel-Bestsellerliste, aber es werden weniger Bücher verkauft, kommt weniger Geld rein. Und Martin Sutter, der ja eben mal Chef war, auch von einer Werbeagentur, ist natürlich auch unternehmerisch unterwegs und hat gesagt, ich muss das ein bisschen ausweiten. Hast eine eigene Homepage gemacht, hast dich also auch elektronisch verbreiten und das läuft immer noch. Aber du hast etwas ganz Seltsames gesagt, als ich gelesen habe, das läuft nicht ganz so. Und hast im Juni gesagt, wenn mein Businessplan aufgeht, verdiene ich im November 18 Franken. Jetzt haben wir gerade den November hinter uns. Wie viel hast du jetzt mit deiner Homepage gemacht im November?
Ich weiss es jetzt nicht ganz genau, aber wir sind sehr nahe an den schwarzen Zahlen.
Das sagen viele. Ja. Im dritten Jahr ist man Break-Even.
Ich bin aber erst im zweiten.
Eben darum hast du noch ein Jahr Zeit. Aber du hast gesagt, Ende Jahr entscheidest, ob du weitermachen willst. Aber du hast einfach das Gefühl, ich wollte das nicht mich darüber lustig machen, sondern man muss auch als Autor, wo man Bestseller-Autor ist, muss man sich an die digitale Entwicklung anpassen und dort etwas Neues bieten, wo man bisher mit Büchern nicht auch bieten konnte. Ist das richtig?
Ja, es ist halt eine ganz neue Art, Geschichten zu erzählen, mit Geschichten andere Leute zu unterhalten. Ich bin ja das, wo man sonst meidet, sagen, im Feuilleton, ich bin ein Unterhaltungsliterat. Ich schreibe.
Sagst du selber von dir?
Ja, klar, ja. Also,
gut. Und das ist eben, wirst wahrscheinlich nie einen Nobelpreis bekommen, oder? Mit dem kannst du leben?
Ja, eben. Also jetzt muss ich eben schauen, was ich das weiterhin kann. Es hat mich einfach sehr interessiert, mal das ein bisschen anders zu interpretieren. Ich schreibe ja, Lila ist ein Bestseller, den ich vor 17 Jahren geschrieben habe. Den schreibe ich jetzt weiter.
Ein grossartiger Bestseller. Dann schreibst du es da weiter. Der Film hat mir dann nicht so gefallen, muss ich sagen.
Ja.
Viele von deinen Büchern sind ja verfilmt worden. Ich habe einfach gesagt, ich habe ganz wenig das Gefühl gehabt, dass der Film an die Qualität von deinen Büchern angekommen ist.
Danke. Hast du das auch so ich bin eigentlich auch meistens enttäuscht von dem Film. Aber zum Beispiel hat mich ein Film hat mir sehr gut gefallen, den ich gar nie so besetzt hätte oder das Drehbuch hätte ich auch anders geschrieben und so. Das ist «Small World» in der Hauptrolle Gérard Depardieu.
Das war wirklich etwas Spezielles.
Das habe ich toll
gefunden.
Ja, das kann man sagen. Also gut, man muss sagen, den Riesenmann, oder? So herzig war der gewesen, ja.
Gut, also die Webseite heisst martin-sutter.com, hast aber einen Preis sogar gewonnen, Gold in der Kategorie Digital Commerce, hast gesagt, ein neuer Einkommensstrom, bis jetzt ist eher ein Auskommensstrom gewesen und hoffst, dass es nochmal ein bisschen umkehrt und dass du dort auch noch Wellen kannst reissen. Ich muss noch ganz kurz am Schluss etwas natürlich sagen über die aktuelle Situation. Du hast Geburtstag am 29. Februar,
ja.
Also nur alle 4 Jahre und das hat das Jahr stattgefunden. Am 29. Februar hast du eingeladen, ein paar Freunde, die ich dazu erzählen durfte, in die Kronenhallenbar. Und das war der letzte Event vor dem Lockdown für mich.
Ja, für mich auch.
Ich weiss nicht, wie du das dort erlebt hast. Eben, es ist ja irgendetwas, gerade nachher ist es dann passiert.
Ja, also für mich war es auch der letzte. Es ist eine schöne Erinnerung. Ich habe dort zusammen mit dem Barchef von der Kronenhallenbar einen Drink gemacht, einen Almond-Cocktail und habe eigentlich
gehofft, ich weiss, ich habe 2 oder 3 überkommen.
Ja.
Also,
er ist ein bisschen wie das letzte Lied, sehr mittelamerikanisch. mit Tequila und...
Ich habe es am nächsten Tag noch gespürt. Aber was ich wollte ansprechen ist, wie hast du die ganze Corona-Zeit jetzt erlebt? Wie siehst du es heute? Wie siehst du auch die Rolle von der Schweiz? Du hast ja viele Beziehungen mit Deutschland und die machen es ganz anders als die Schweiz. Die haben viel weniger Tote, viel weniger Angesteckte. Aber bei uns nimmt man das offenbar locker zur Kenntnis und hat gleich das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Am Anfang habe ich das eigentlich schon gehabt. Also der erste Lockdown, ja, das klingt immer so ein bisschen zynisch, wenn ich das sage, aber mein Leben hat sich nicht sehr verändert während dem Lockdown, weil ich arbeite ja im Homeoffice immer. Außer wenn ich auf einer Lesereise bin. Aber das habe ich ein eindrückliches Erlebnis gefunden. Einmal die ganze Familie ist eigentlich immer zusammen und so. Es ist etwas Neues gewesen. Und aber jetzt das zweite Mal finde ich, dass ja auf eine komische Art stur. Ich habe ja unseren Gesundheitsminister gern. Ich finde den gut, habe den immer gut gefunden. Aber jetzt bin ich auch so ein bisschen, denke ich, hey, vielleicht müsst ihr dann unter dem Druck von allen anderen halt dann doch nachgeben. Ich finde es ein bisschen unsolidarisch, wenn man jetzt das einzige Land ist, wo denkt, ja, man könnte die Gondeln, die sind immer noch gross genug, dass man kann 1,5 Meter Abstand haben voneinander.
Und was so, Unsinn ist natürlich. Aber ja. Wie interpretierst du das? Dass wir das Gefühl haben, wir wissen es einfach besser als alle anderen. Wir wissen es besser in Sachen Europa. Und jetzt wissen wir es auch noch in Sachen Corona und Freiheit sowieso. Die haben wir ja gepachtet und die haben wir erfunden. Wie empfindest du das?
Ja, ich weiss nicht einmal, ob es ist, weil wir finden, wir können alles besser oder wir wissen es besser. Es gibt eben halt alle, wie überall, in allen Ländern, die verschiedenen politischen Richtungen. Und die politischen Richtungen sind bei uns halt, wenn es um die Köln geht, sind die für Köln sind, die wichtigeren. Ich glaube.
Und findest du das eine richtige Priorität in einer Zeit, wo es jetzt um Volksgesundheit geht und wo wir die grösste Epidemie haben seit 100 Jahren. In Deutschland haben wir eine Bundeskanzlerin, sie ist Wissenschaftlerin. In der Schweiz haben wir 7 Bundesräte. Keine von denen haben da Spezialkenntnis in diesem Bereich. Sie sind auch nicht Naturwissenschaftler. Sind wir da besser aufgestellt als die Deutschen? Oder die Deutschen, die viel weniger Todeszahlen haben, viel weniger Ansteckungen und viel radikaler sind, dass die das dann doch einfach besser können bewältigen in der Krise? Vielleicht, weil Deutschland einfach viel mehr Krisen und Katastrophen erlebt hat wie die Schweiz, die immer verschont worden ist.
Ja, vielleicht liegt es an dem. Und natürlich finde ich, dass die falsche Priorität die Wirtschaft und das Geld. Wir sind wirklich ein reiches Land und ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn man es vergleicht mit dem Rest der Welt, wenn wir dann das Land sind, also wir können es uns halt nicht leisten. Oder? Das ist auch sehr bezeichnend, dass die Kultur leidet ja oder gehört zu denen, die am meisten leiden unter dieser Krise. Die können ja gar nicht mehr verdienen, dass man dann die Wirtschaft so unterstützt und sagt, man hat eigentlich zu wenig Geld für Kultur, das finde ich auch ziemlich bedenklich.
Ja, genau, die Berge, Bergkantone, Tourismuskantone haben wir gerade am letzten Wochenende erlebt, die haben da eine Art Sperrminorität in der Schweiz, eine viel stärkere Lobby als Kultur. Und jetzt wollen wir schauen, wie sich da das Ganze in den nächsten Wochen, gerade jetzt im Hinblick auf Weihnachten, entwickelt.
Mensch, das wird mal nachgeschafft, das mit dem Ständen mehr, das nervt mich schon seit ich auf der Welt
bin. Ja, und jetzt zeigt sich also, das Volksmeer ist nicht mehr entscheidend und die konservativen Kantone haben eine Sperrminorität und eine Stimme in Appenzell ist 40 Mal mehr als eine Stimme bei uns in Zürich. Mit Demokratie hat das meiner Meinung nach nicht mehr viel zu tun. Aber über das können wir jetzt uns nicht mehr detailliert unterhalten. Wir sind am Schluss von der Sendung. Danke dir vielmals, Martin. Noch einen letzten Titel, hast du es gut?
Ja, das ist einer, wo ein bisschen, wo ich einen grossen Liebeskummer hatte. Und als junger Mann ist das eines von meinen Lieblingslied gewesen, wo ich immer gehört habe auf meiner Cowboy-Reportage in Amerika für Geo.
Oh. Und das heisst?
Another Somebody Done Somebody Wrong Song von BJ Thomas.
Danke, von BJ, grossartiger BJ Thomas. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Ciao, Roger. It's lonely out tonight and the feeling just got right for a brand new love song.
somebody done somebody wrong song. That it makes everybody cry. A real burden song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song?
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Music, please.
I love music.
Sie informiert und. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.